die sagen, boah, da in Köln, dieses Grünsystem, das ist wirklich einmalig. Dieser Grüngürtel gehört den Kölner BürgerInnen und nicht einem einzelnen privatwirtschaftlichen Verein. Und das muss so bleiben, weil dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste.
Das Schlüsselwort sind die Bürger, Bürgerinnenräte und auch Schüler. Wir brauchen auch Jugendräte zwischen 16 und 22 Jahren. Die haben wir nämlich nicht. Jugendliche, Jugendring zählt jetzt, sage ich mal, nicht so. Ne? Also das brauchen wir ganz, ganz dringend, weil die gehen nicht in die Parteien. Ne? Die haben da keinen Bock drauf.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen heute Abend hier in der Kölner Wohngemeinschaft zu unseren Blind Auditions. Und uns, das ist auf der einen Seite, das darf ich sagen, ich, Basti Kampmann. Ich normalerweise mache ich Musik mit Casala, aber vor allen Dingen freue ich mich sehr, dass ich eingeladen wurde von Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeigers, heute hier als Co-Moderator dabei zu sein. Und deshalb erstmal einen warmen Applaus für die liebe Sarah.
Und für Basti.
Am 14. September wird gewählt. Viele Menschen haben sich aufgestellt, 13 in der Zahl, die Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister der Stadt Köln werden möchten. Und wir wollen nachfragen bei den Menschen, wer sind sie, was wollen sie und was haben sie vor allen Dingen auch mit der Stadt Köln für Pläne?
Ja, wir dachten, da braucht es ein bisschen Entscheidungshilfe und deswegen haben wir diese Blind Auditions organisiert. Und das Prinzip dieser Blind Auditions kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. Jeweils zwei OB-Kandidatinnen oder Kandidaten treffen zum Duell aufeinander, die vorher auch nicht wissen, auf wen sie treffen. Auch das Publikum weiß nicht, wer an dem jeweiligen Abend da auf der Bühne sitzen wird. Und wir haben in dieser Runde zwei Kandidaten, einen Kandidaten, eine Kandidatin, von kleineren, also einen ohne Partei und eine mit Partei im Rücken. Und die sind aber relativ vielen Menschen noch unbekannt. Und deswegen möchten wir in der nächsten Stunde herausfinden, wie konkret Sie Köln verändern wollen, welche Zielgruppen Sie ansprechen wollen, welche Themen Sie haben, aber auch, wie Sie mit kritischen Fragen zu Ihrem Programm umgehen. Und wir sind sehr gespannt. Und ich sage jetzt herzlich willkommen Inga Feuser, OB-Kandidatin für die Ratsgruppe Gut Klimafreunde, und Hans Mörter, parteiloser Einzelbewerber für das Amt des OB. Parteiunabhängiger Einzelbewerber für das Amt des OB. Gut, wie da der Unterschied ist, finden wir raus, aber jetzt bitte ich erstmal um einen ganz warmen Applaus. Bevor wir über Köln und die Kölner Politik sprechen, wollen wir Sie persönlich etwas näher kennenlernen und wir starten mit Ihnen, Frau Feuser. Sie sind 43 Jahre alt, Sie sind Lehrerin für Deutsch, Geschichte und evangelische Religion an einer Kölner Schule. Nein, außerhalb von Köln.
Okay. Ja, in Pulheim.
In Pulheim, also fast Pulheim, in Köln.
Pulheimer im Urlaub würden sagen, wir kommen aus Köln.
Wir kommen aus Köln, genau.
Auf das jeden stimmt. Fall.
Ja. Was würden Ihre Schüler über Sie sagen?
Engagiert wahrscheinlich. Ich bin immer die, die noch ein Projekt hinterher schiebt. Bisschen streng, aber auch ein bisschen lustig.
Evangelische Religion, das verbindet Sie natürlich mit dem Mann, der neben Ihnen sitzt. Ihre Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament?
Wow, auf jeden Fall Jona und der Wal.
Warum? Vielleicht kennen nicht alle Jona und den Wal. Worum geht's da?
Einfach, weil die voll abgefahren ist, auch für Kinder. Also sie denken, wow, was passiert denn da eigentlich gerade?
Könntest du kurz zusammenfassen, was passiert? Also ich weiß es natürlich.
Voll unfair. Ich habe einen Pfarrer neben mir sitzen, ja? Und ihr fragt mich aus einer Geschichte aus dem Alten Testament. Da wird Jona wird von dem Wal auf jeden Fall gefressen, ist dann im Bauch und wird dann in Ninive wieder ausgespuckt. Und er ist auf jeden Fall ein Prophet und er verkündet eine bessere Welt. Das ist das, was ich jetzt noch so sagen kann. Das Alte Testament ist echt harter Stoff.
Eine bessere Welt erfährst du auch seit 2008, denn da bist du nach Köln gezogen. Du wohnst in Nippes in der autofreien Siedlung mit deinem Mann und zwei Töchtern, wenn wir da richtig hart recherchiert haben. Aber wir haben nirgendwo gefunden, von wo aus du denn nach Köln gezogen bist. Hast du das verheimlicht, weil du aus Düsseldorf kommst? Oder wo kommst du denn eigentlich her?
Ich bin Ruhrpott-Mädel.
Woher denn?
Also, aus Holzwickede. Das ist der äußerste östlichste Rand des Ruhrgebietes an der Grenze zu Unna.
Und deine Hobbys sind Schwimmen, Yoga und Gemüse anbauen in deinem eigenen Garten. Und dann bist du auch noch Mitbegründerin, stellvertretende Bundesvorsitzende sogar, von Teachers for Futures Germany. Was genau macht ihr da?
Ich bin froh, dass ich nicht über Gemüseanbau reden muss, sondern nee, über was Cooles. genau, die Teachers for Future Germany, da kann ich total viel drüber erzählen. Wir haben uns gegründet im Zuge der For Future Bewegung, als die LehrerInnen, die gesagt haben, hey, wir finden das ziemlich cool, dass da junge Menschen auf die Straße gehen und wirklich sich politisch einsetzen und sind nicht die, die da jetzt vielleicht mit dem Kursheft aufschreiben, du hast eine Fehlstunde. Und dann hat sich aber im Zuge der ganzen For-Future-Bewegung, wie sich die ganze Klimabewegung auch verändert hat, haben wir uns auch verändert. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet und wir setzen uns ein für Bildung für nachhaltige Entwicklung, also dafür, dass im Wesentlichen LehrerInnen eigentlich empowered, also ermutigt und befähigt werden, sich der Krisen, den Krisen dieser Zeit anzunehmen und in der Schule wirklich auch darüber zu sprechen und dem einen Raum zu geben, den Gefühlen, den Ängsten, den Sorgen, aber auch den Lösungsansätzen, die vielleicht auch junge Menschen haben, weil junge Menschen ganz besonders betroffen sind von den Krisen dieser Zeit und das wird in der Schule leider ganz oft noch ignoriert. Und in den letzten 2 Jahren haben wir auch nochmal den Fokus wirklich auf Demokratiebildung gelegt, machen uns stark gegen rechts, gegen ein vermeintliches Neutralitätsgebot, das es nicht gibt, klären darüber auf und so weiter.
2020 haben Sie sich in die Kölner Kommunalpolitik gestürzt, wie Sie selbst sagen, und sich zur Wahl aufstellen lassen. Sie arbeiten seitdem in der Bezirksvertretung in Nippes und im Stadtrat. Was war jetzt Ihr politischer Weckruf, in die Kölner Politik zu gehen?
Tatsächlich auch der Klimaschutz. Also ich bin über die Klimabewegung, die Klimafreunde, in die Politik gegangen. 2020 haben sich ja in vielen Städten in Deutschland, hat sich die Klimaliste gegründet, die eben aus der Klimabewegung kam. Und gleichzeitig gab es in Köln ja schon immer Deine Freunde. Und dann haben sich Klimaliste und Deine Freunde zusammengetan. Und ich war eben in dieser Klimabewegung aktiv. Und dann ergab sich das eben, dass ich mit da rein geraten bin und da auch direkt dachte, jo, habe ich Bock drauf. Ich wollte eigentlich schon immer Politik machen, habe es aber dann irgendwie nie, also war auch mal SPD-Mitglied, bin wieder ausgetreten, dann wollte ich eigentlich zu den Grünen, hat sich auch nicht ergeben und dann kam so diese Gelegenheit, dachte ich, jo, jetzt mache ich das.
Jetzt treten Sie ja an als OB-Kandidatin für Gut- und Klimafreunde. Das sind 2 von 90 Sitzen im Kölner Stadtrat. Ich glaube, das muss man einmal auseinanderklamüsern für alle, die jetzt so ein bisschen sich fragen, Klimafreunde und jetzt dann noch Gut. Also wie hängt das miteinander zusammen? Können Sie diese Konstellation mal so ein bisschen entwirren und die Genese?
Wie viel Zeit schildern. Haben wir?
In einem Satz natürlich. Nein, Quatsch. Okay. Bis mehr Zeit haben wir.
Okay, ich versuche es in 3 Sätzen. Ich habe gerade schon gesagt, Deine Freunde seit 2009 als WählerInnengruppe hier in Köln aktiv. Im Kölner Stadtrat erst mit einem Sitz, dann mit 2 Sitzen, Ute Simanski und Tuur Zimmermann. Und dann hat Ute ihr Mandat weitergegeben. Und dann hat Tuur Zimmermann sich entschieden, Deine Freunde zu verlassen und hat Gut gegründet. Und dann ist der Rest übrig geblieben, hat sich mit der Klimaliste zusammengetan, sind für 2020 getrennt angetreten, obwohl wir aus derselben Wählergruppe entstanden sind und sind als Gut- und als Klimafreunde angetreten. Und jetzt haben wir uns wieder zusammengetan, jetzt sind wir Gut- und Klimafreunde.
Also es ist kompliziert und es bleibt auch kompliziert.
Klingt ja einfach wie eine ganz normale Ehe.
Total, ist es auch, voll. Und aber das Schlimme war, wir sind quasi, ne, wir waren so in unserer Jugend zusammen, dann haben wir uns getrennt, dann sind wir ganz frisch wieder zusammengekommen, aber dann sind wir quasi sofort schwanger geworden, weil dann kam sofort die Wahl.
Ja. Beziehungsstatus.
Kompliziert. Ja. Jetzt ist es natürlich bei gar nicht despektierlich gemeint, kleineren Parteien immer so, dass es natürlich die Frage ist, wer finanziert den Wahlkampf, wer hängt die Plakate auf, wer hängt sie wieder ab, das ist ja auch schon auch ein riesiger Kraftakt und wie viel Geld braucht man eigentlich dafür und wie organisiert ihr euch da?
Boah, viele Fragen auf einmal. Die Plakate hängen wir selber auf. Ich habe schon sehr viele Plakate aufgehängt in den letzten Wochen, aber noch mehr hat meine Wählergruppe aufgehängt. Jetzt müsste ich mal eben kurz ein bisschen überschlagen. Also wir haben von jedem Kandidaten 100, vielleicht so 1500 Plakate so grob geschätzt. Ich weiß, mit meinem Gesicht gibt es 200, also von meinem OB-Plakat gibt es 200 und von meinem mit unserer Spitzenkandidatin zusammen nochmal 100 und so weiter. So, also ich glaube 1500. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir kommen aus den Kölner Initiativen. Also ne, so haben uns eben, viele von uns sind auch noch in anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen aktiv, beim Ernährungsrat, in der Klimabewegung, in Bündnis gegen die Felder, für die Felder und so weiter.
Boah.
Ist immer gegen besser, die gegen was. Ich bin immer Felder, gegen irgendwas auf jeden Fall. Genau, und ja, wir machen viel selber. Es ist gerade auch viel, viel Arbeit. Wir rotieren alle, also nicht nur ich, sondern wirklich meine ganze Wählergruppe. Deswegen auch ganz fetter Dank an alle, die dahinter stehen. Wir finanzieren uns aus Spenden im Wesentlichen auch. Und was hast du noch gefragt, was das kostet? Das kann ich, will ich jetzt hier nicht so offenlegen. Ja. Also wir haben auf jeden Fall deutlich weniger Geld als alle anderen großen Parteien.
Jetzt ist es ja so, auch da gar nicht despektierlich gemeint, deine Chance, wirklich Oberbürgermeisterin zu werden, bei allem Elan, den du natürlich hast, ist wahrscheinlich,
bitte?
Sagen wir mal, die überraschende Außenseiterchance, so wie das der FC dieses Jahr Meister wird zum Beispiel. Und aber trotzdem, dich treibt ja was an. Das ist ja wirklich etwas, das kostet dich Kraft, das kostet Zeit, euch beide, das kostet dich Kraft und Zeit. Was motiviert dich denn da dran zu bleiben dann?
Also ich glaube, es ist einerseits die ganz starke Gewissheit, wofür ich kämpfe, nämlich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, für eine gute Zukunft, für meine Kinder, aber auch für alle Kinder in dieser Stadt und auf diesem Planeten. Ich glaube, es ist alternativlos, sich zu engagieren. Man muss irgendwie den Arsch hochkriegen, Entschuldigung, um sich zu engagieren, weil es ist gerade einfach eine Situation, in der läuft nicht mehr alles so. Ne? Wir haben irgendwie vor 20 Jahren oder 30 haben wir gesagt, ja, läuft, ne? Demokratie, Siegeszug, wird alles super. Und jetzt merken wir, nee, es wird gar nicht alles super, sondern es sieht gerade eher alles nicht so richtig gut aus. Und das ist das eine, einfach ein klares Ziel. Das zweite ist aber auch eine Vision. Man sieht, das macht total Spaß zu gucken, wie es gehen kann. Und man sieht, es kann gehen, Stadt kann nachhaltig, lebenswert, sozial, gerecht und so weiter sein und sich gute Ideen anzugucken und da hinzustreben. Und das dritte einfach die Menschen um mich rum, die tolle Arbeit mit mir machen. Und das ist unglaublich inspirierend.
Thema, Marketer würden USP sagen, sagen wir mal, gut, Klimafreunde, warum braucht es eine starke Fraktion von euch im Stadtrat? Was sind so Kernpunkte von euch? Vielleicht 1 bis 3, kurz und knackig, warum braucht es eine starke Fraktion von euch?
Also unser USP ist unter anderem das Rheinpendel, die Seilbahn über den Rhein. Das ist nämlich tatsächlich eine gute Idee, schon immer gewesen. Die Machbarkeitsstudie, die dem Stadtrat vorliegt, die ist auch auf unseren Antrag hin gemacht worden. Also diese Idee kommt von uns. Und das ist auch im Gröberen gesprochen, wir haben echt gute Ideen. Also wir haben einfach so ausgefallene, gute Ideen, die aber auch gut funktionieren. So, das ist das Erste. Ich freue mich, dass der Hans Mörter nickt, das ist voll cool. das Zweite ist, jetzt bin ich rausgekommen, Entschuldigung. Das Zweite ist, dass wir vielleicht echt so ein bisschen diejenigen sein wollen, die von der, also die Gesellschaft rückt gerade und die Politik rückt gerade nach rechts. Das müssen wir, können wir einfach so sagen. Wir haben irgendwie reaktionäre Bewegungen in Gesellschaft, in Politik. Errungenschaften werden rückgängig gemacht. Rechte von queeren Menschen werden rückgängig gemacht. Und so weiter und so fort. Und auch Klimaschutz wird rückabgewickelt. Und das ist ganz furchtbar. Und es braucht eine Kraft, die auf der anderen Seite zieht. Also es zieht gerade alles nach rechts und es braucht eine Gruppierung, die nach links zieht und nach, also was heißt nach links, aber in die vernünftige Richtung, möchte ich auch sagen, in die Richtung, die für mit Sinn und Verstand Politik macht und vor allen Dingen auch Politik, zukunftsfähige Politik für unsere Kinder und für die Generation danach. Und das möchten wir sein und jetzt kommt vielleicht die Anschlussfrage und warum, was unterscheidet euch dann von der Linken? Das ist wieder das
erstmal vielleicht noch ganz konkrete Forderungen. Also Seilbahn über den Rhein haben wir jetzt gehört, da wäre jetzt noch Platz kurz für 2, 3 Sachen, wo Sie sagen, das fordern wir.
Ja.
Für Köln.
Wir fordern auf jeden Fall, dass der Grüngürtel komplett erhalten bleibt, dass wir unser Grünsystem massiv schützen, dass wir aufhören, den hier und da anzufressen und dass wir stattdessen viel mehr entsiegeln, Schwammstadt, dass wir Klimaschutz ernst nehmen an allen Stellen und dass in allem Verwaltungshandeln und in allen politischen Beschlüssen Klimaschutz wirkliche Priorität hat. Und der dritte Punkt vielleicht, Verkehrswende. Insgesamt, also wir stehen ein für einen sicheren Radverkehr, für sichere Schulwege, für breite Gehwege, für soziale Teilhabe durch inklusiven Verkehr.
Herr Mörter, wir kommen zu Ihnen. Sie sagen über sich selbst, ich bin ein Allrounder und ich bin vor nichts fies. Wie meinen Sie das?
Das ist das Schicksal eines Fahrmenschen. Das heißt, das ist ein Job, entweder macht man den nach Lehrbuch und dann ist es langweilig oder man stellt sich den Situationen und den Menschen und die Menschen kommen dann. Das heißt, ich weiß nie, was der nächste Tag bringt. Also das heißt, eigentlich bin ich ständiger Krisenmanager gewesen, 34 Jahre lang hier in Köln und wusste wirklich nicht, welche Katastrophe kommt am nächsten Tag auf mich zu. Und das ist eine 7-Tage-Woche auch, die sehr, sehr fordert. Aber immer, wo ich immer gucken muss, wie finde ich eine Lösung für die Problemstellung. Und das lernt man dann im Laufe der Zeit. Und es funktioniert so gut wie immer.
In der Südstadt muss man das möglicherweise nicht mehr so vielen Menschen erklären, aber außerhalb der Südstadt sollte man vielleicht schon erwähnen, Sie waren sehr lange Pfarrer der Lutherkirche in der Südstadt und sind jetzt, wie Sie selbst sagen, im Unruhestand. Sie haben sich als Pfarrer sehr viel eingesetzt gegen Rassismus, gegen Obdachlosigkeit, für geflüchtete Menschen, für alleinerziehende Mütter. Auf was von dem, was Sie erreicht haben, sind Sie jetzt rückblickend besonders stolz?
Also die Schulenhochzeit 1994, die mich fast meinen Kopf gekostet hätte. Das war die erste weltweit in der offiziellen Kirche. Und dieses Engagement für die queere Community ist ja bis heute geblieben. Weil dadurch die Gesetzgebung, die Partnerschaftsgesetzgebung, nämlich im Bundestag auf einmal möglich war. Und bei unserer Kirche genauso, die Segnungen, die Trauungen, ist inzwischen alles völlig normal. Darauf bin ich stolz, dass sowas wirkt. Und dass wir Housing First in die Stadt gebracht haben, also ich mit meinem Team vom Pfingsttreff, wir haben es in den Stadtrat gebracht, der Stadtrat hat es beschlossen als Zukunftsmodell, um Obdachlosigkeit zu beenden.
Housing First, vielleicht noch einen Satz dazu, was heißt das konkret? Wissen auch nicht alle, glaube ich.
Das ist zum Beispiel der Michel. Wir haben jetzt inzwischen 30 Leute in Wohnungen gebracht. Das sind also circa 50 Quadratmeter Wohnungen, ganz normale Wohnungen, die wir angeboten bekommen. Wir haben unser Team, das dann die Leute begleitet. Wir haben eine lange Liste. Und das heißt, eigener Mietvertrag, ne? Also das heißt ganz normale Mieter, kein betreutes Wohnen, eigene Wohnung, eigene Einrichtung und ein eigenes Zuhause. Und damit verantwortlich umzugehen. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es das rote Telefon zu einem unserer sozialarbeitenden Menschen. Und das funktioniert blendend. Also wir haben mit allen 30, die wir bisher haben, sind wir baff, wie schnell die auf die Beine kommen, wie schnell die auch keine Begleitung mehr brauchen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das kommt aus Finnland ursprünglich. Ich war in Helsinki vor 3 Jahren, habe mir das genau erklären lassen vom finnischen Leiter von Housing First. Und das andere Standbein, da kämpfe ich gerade für, sind die Units. Das sind Gemeinschaftshäuser, auch wieder mit richtigen Apartments drin, aber dann Gemeinschaftsräumen, Gemeinschaftsküche auch. Wenn man will, kann man, aber wenn man nicht will, kann man sagen, tschüss, Tür zu, Schlüssel umdrehen.
Du kämpfst, um bei der Metapher zu bleiben, in deinem Wahlkampf auch mit musikalischen Mitteln. Es gibt gleich 2 Songs von dir zu deinem Wahlkampfsongs. Ich durfte gestern Abend noch Hier kommt Hans mir zu Gemüte führen auf YouTube. Da bist du auf jeden Fall modern unterwegs. Hast du einen KI-generierten Wahlsong dir da kredenzen lassen? Hans, bitte. Also bei aller Liebe,
Nein.
Der Song ist bei 100%, also ist
Nein.
Das ist auch gar nicht despektierlich
Nein.
gemeint.
Nein, ist kein KI. Das ist das Schöne, mein ganzer Wahlkampf, ich habe ein ehrenamtliches Team, ich habe keine Agentur, ich habe ca. 100.000 Euro gespart bisher, was uns eine Agentur gekostet hätte. Ich möchte jetzt sagen, das Ziel ist auch der Weg. Also ich sage, Köln hat wahnsinnig tolle Menschen, die auch bereit sind, was für diese Stadt zu tun, ohne die Rechnung zu schreiben. Der Song ist entstanden, das hat eine Freundin gemacht, eine Autorin, die kennt mich und hat mein Programm in dem Lied verarbeitet. Und Selina von Wochen, die Enkelin von Klaus dem Geiger, Lina Bo, hat es gesungen und Christoph Boll, das sind Freunde. Also das war von Nobe, das ist KI eindeutig, ja klar. Nein, ja klar.
Wirklich? den anderen Song kenne ich doch, aber ich meine, den einen habe ich gestern gedacht, ich so, okay, das ist...
Ja, aber das Geile daran ist, das hat Nobel gemacht. Nobel ist 11 Jahre alt. Ja. Er ist hier geboren, sein Vater ist geflohen aus Eritrea, ich kenne ihn seit 2014, die ganze Familie, habe denen sehr geholfen und der Vater arbeitet inzwischen auch, hat einen festen Job und so. Den geht es relativ gut und das ist eine ganz enge Geschichte. Und der Nobel wollte wohl, als die Armen noch waren, haben die auch bei unserer Weihnachtsaktion mitgemacht. Wir beschenken ja arme, also Kinder, die keine Chance haben, die dürfen sich Klavier wünschen oder Musikunterricht oder was weiß ich, Tennis das ganze Jahr und was auch immer oder Klamotten und so. Und Nobel wollte mir was zurückgeben, ne? Und das war völlig überraschend. Ich dachte, wow, ist das süß.
Was man dir auf jeden Fall auch nicht vorwerfen kann, ist, dass du nicht offen deine Schwächen kommunizierst. Du sagst, ich bin nicht immer ganz pünktlich. Aber ich sag mal so, dann bist du ja mit der KVB quasi eins, da passt das ja gut zu Köln. Also,
ich möchte das nicht potenzieren, ich setze lieber aufs Fahrrad.
Also immerhin hierhin hat er es überpünktlich geschafft. Das müssen wir an der Stelle auch mal hervorheben. Sie sind 70 Jahre alt, korrigieren Sie mich gerne. Ja. Und Sie sind damit mit Abstand der Älteste der OB-Kandidaten. Genau. Manche würden sagen,
nicht Trump.
Manche würden sagen, zu alt, um Aufbruch zu verkörpern Blödsinn. Für diese Stadt. Was sagen Sie dazu?
Völliger Blödsinn.
Weil?
Weil ich 40 Jahre als Pfarrer gearbeitet habe, als Notfallseelsorger und das weiter auch noch tue, könnte ich auch kein Notfallseelsorger mehr sein, nur bei der Feuerwehr. Denn da ist man sehr gefordert, massivst gefordert. Ich sage immer, ich habe 40 Jahre das ABC des Lebens gelernt, die einzelnen Buchstaben, und jetzt bin ich in der Lage, daraus Wörter und Sätze zu bilden. Ich fange also quasi erst an.
Ich bin der erste unabhängige Kandidat, der ernst zu nehmen ist, sagen Sie. Was war denn mit den anderen?
Sag mal,
und was ist mit den anderen?
Mit ernst zu nehmen heißt, das heißt, dass die Chancen da sind, dass ich gewählt werde. Das meine ich damit. Weil normal ist, es gilt immer das Prinzip, die drei Großen. Grün, CDU, SPD. Die Sache ist gelaufen. Und so sind die Berichterstattungen, gehen auch immer in die Richtung. Das ist ganz klar. Das war immer so, täglich grüßt das Murmeltier. Damit gehen wir uns zufrieden und die Wähler und Wählerinnen sind doof, die werden das wieder so machen. Nach 15 Jahren wissen wir in der Stadt, die Stadt stagniert und so. Das Gute ist, dass ich durch meine Arbeit, ich habe ja nicht nur in der Südstadt gearbeitet, sondern stadtweit. Also in Buchheim kennt man mich, in Chorweiler, in Bocklemünd, in Longerich. Also das heißt, die Leute erzählen weiter, deswegen kommen die ja auch zu mir, sind die immer zu mir gekommen, aus der ganzen Stadt. Also das, von daher ist das etwas, was bisher nicht im Blick war. Da kommt einer, der ist glaubwürdig und das erzählen die Leute, aber sie erzählen es, weil sie es erlebt haben.
Es gibt jetzt auch Leute, die erzählen über deine Kandidatur, ja, der überschätzt sich, das ist ein Selbstdarsteller, ist nur eine Rampensau. Was entgegnest du solchen Kritikern?
Ganz simpel, ich habe in 2 Jahren Corona 700.000 Euro gesammelt und konnte Menschen in extremster Not 10.000 Euro in die Hand drücken und ihnen damit die Existenz und das Leben retten. Das machst du nicht mal einfach so, wenn du ein Schwätzer und Selbstdarsteller bist. Aber du musst laut reden, denn sonst spendet keiner. Wenn ich nichts sage, dann kann ich auch den Frinkstreff nicht finanzieren. Wir haben bundesweit das einzige Orchester, das mit Obdachlosen, das Menschen-Sinfonieorchester macht. Das ist ein ganz einzigartiges Projekt. 7 Kulturen sind da drin. Geflüchtete, Obdachlose, psychisch Kranke, körperlich, also mit leichten Behinderungen. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Das kostet jedes Jahr fett Geld. Wenn ich die Klappe halte und nichts mache, dann kriege ich ja kein Geld. Also das ist das Problem. Am Anfang hat mich das tief unter der Gürtellinie getroffen, wenn Leute sagten, der Hans Mörter, der ist ein Selbstdarsteller und eine Rampensau. Eine Rampensau bin ich ja, bist du auch. Ne? Also das ist okay.
Ich will ja nicht Oberbürgermeister werden.
Nee, wer weiß.
Noch
wer weiß,
nicht. Basti,
wer weiß. Aber trotzdem, ich mache das ja nicht für mich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, die so reden, die tun selber nichts. Das ist dann einfach so. Ich habe die dann irgendwann, habe ich gemerkt, das berührt mich nicht mehr, das klaut mir keine Energie mehr.
Thema Geld auch, du sagst auch ganz offensiv, du bist nicht käuflich und nicht korrumpierbar. Ist das mit der Betonung von nicht käuflich auch eine Anspielung auf die politische Konkurrenz?
Ja, das betrifft Kompromisse. Also das würde ich dann so ein bisschen übertragen sehen. Also normal ist in der Parteienlandschaft, wenn eine Koalition gemacht, wir es ja gerade auch 10 Jahre erlebt haben, ich gebe dir was und du gibst mir was. Ne? Das ist so ein ständiges Hin und Her. Und da gerätst du Inga ja auch dazwischen, sagst hier, Klima ist nicht verhandelbar. Ne? Und das mache ich genauso. Das heißt, ich bin an der Stelle nicht käuflich. Also ich möchte da ein Programm durchziehen und die Stadt bringen mit viel Know-how, wo wir uns ganz einig sind, denke ich mal, weil es um das Überleben in dieser Stadt geht. Ne? Und da musst du, an der Stelle ist es eine Art von Kompromisslosigkeit eben auch, die nicht verhandelbar ist, weil es um unsere Existenz geht. Das ist Fakt. Und wer das nicht glaubt, kann ich auch nichts machen. Aber ich würde alles dafür tun, dass wir in dieser Stadt gut überleben können, also Resilienz entwickeln.
Sie sagen immer wieder, dass Sie wirklich dran glauben, auch in eine Stichwahl zu kommen gegen die Großen, die Sie eben erwähnt haben. Aber also glauben Sie das wirklich oder ist das ein frommer Wunsch, der dann auch durch einen anstrengenden Wahlkampf trägt?
Ich weiß ja gar nicht, ob ich mir das wünschen soll. Ne? Also ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Ich habe mich mit meiner Kirche auch mal angelegt, ne? Und habe da große Disziplinarakten liegen. Also so mit dem System ist es immer wieder schwierig. Aber ich komme damit gut klar, das habe ich gelernt. Und ich würde das Ziel jetzt ändern. Ich glaube, ich werde 50% plus eine Stimme im ersten Wahlgang kriegen.
Also noch nicht mal eine Stichwahl. Okay, gut.
Also sag mal,
wir lassen das mal so stehen.
Von den Rückmeldungen, die ich bei meinen Fahrten durch die Stadtteile kriege, die sind schon nicht übel. Und zwar quer durch die Generation und auch quer durch die Parteienlandschaft.
Wir haben Frau Feuser ja eben auch gefragt nach den 1 bis 3 politischen Kernanliegen, mit denen man sie nachts um 3 wecken kann. Welche sind das bei Ihnen?
Kinder. Abgeschriebene Kinder. Wir haben Stadtteile, in denen es einen hohen Anteil von Schulabbrechern gibt, die die Schule nicht zu Ende machen. Und das ist ein No-Go. Und es ist nicht nötig. Und da möchte ich die Schulleitung stärken. Da bin ich auch schon lange. Ich bin in vielen Themen nicht erst jetzt dran als Kandidat, sondern ich bin schon lange an diesen Themen dran. Und von daher höre ich die Hilferufe der Schulleitungen, den Raum, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wo Raum fehlt zum Gestalten, zum Beispiel die Ideen haben. Und die wird zu wenig ernst nehmen.
Schulleitung ist natürlich Landessache, ne? Nicht OB-Sache.
Wir haben Schulen in unserem Bereich und die können wir stärken, durchaus. Aber das andere ist für mich ganz stark das Klima. Carsten Schwanke ist ein Freund von mir, der Klimaexperte. Und was der mir zu all dem, was wir sowieso wissen, erzählt, das ist sowas von erschreckend, dass wir da sofort handeln müssen, wie die Kopenhagen das zum Beispiel gemacht haben, die Anne Hidalgo in Paris jetzt. Und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, keine Sekunde. Da muss konsequent schnell gehandelt werden. Das ist das Zweite. Und das andere ist Beendigung der Obdachlosigkeit und der Situation am Neumarkt, Würde des Menschen. Da bin ich schon lange dran, seit Jahrzehnten sozusagen. Also ich bin da ein Fachmann und ich weiß, dass das geht. Aber so wie das Sozialamt und die Politik es bisher anfasst, wird es wieder schief gehen. Das funktioniert nicht. Und da möchte ich richtig Gas reingeben. Im Bündnis, aber immer mit anderen. Also zum Beispiel, da habe ich das Rote Kreuz als Träger an der Seite.
Zum Neumarkt, da kommen wir gleich später noch zu. Erstmal würden wir jetzt ein paar Fragen an euch beide stellen. Und wir sind ja hier unter uns und deshalb kann man hier ganz offen sprechen. Das ist ja klar. Deshalb würde ich jetzt, und da fangen wir vielleicht bei dir auch an, einen Satz, also eine unbequeme, unpopuläre Wahrheit, die du sagen kannst jetzt hier unter uns, die du aber nie auf dein Wahlplakat die du eh nicht hast, aber die du nie auf deinen, also da kommen wir auch später noch zu, aber du hast, die du nur nie in deinem Wahlkampf benutzen würdest oder auf dein Fahrradplakat drucken würdest. Mhm. Aber ne etwas Unbequemes, Unpopuläres, was passieren wird, was du tun musst, was?
Autos raus aus der Innenstadt.
Also das würde ich auch auf ein Wahlplakat schreiben. Ja. Ich habe nämlich auch gerade sowas überlegt, ein Parkplatz ist kein Menschenrecht oder sowas, aber würde ich auch auf dem Wahlplakat schreiben. Aber ich glaube in die Richtung schon, nämlich wenn wir wirklich Klimaschutz ist auch so ein Scheißwort, ne? Wenn wir die Bewohnbarkeit unseres Planeten ernst nehmen, dann wird das an der einen oder anderen Stelle auch bedeuten, dass wir unseren Lebensstandard senken müssen. Und dass wir, aber auch das würde ich vielleicht nicht auf ein Wahlplakat drucken, aber genau, und dann wird das natürlich bedeuten, wir müssen ehrlich mit uns sein, wir leben auf zu großem Fuß so und es müssen sich Dinge ändern und die müssen sich systemisch ändern. Ich habe jetzt keinen Bock mit irgendwie, ich komme hier mit einem Verkleiner deinen Fußabdruck, sondern das System muss sich so ändern, dass es für alle möglich und einfach ist, dass wir uns nachhaltig verhalten, aber das bedeutet für den einen oder anderen natürlich auch, dass er den mega Hammer Lebensstandard, den wir hier haben, das betrifft natürlich bei weitem nicht alle, aber es wird einigen, dann auch ein bisschen wehtun.
Wann haben Sie Ihre Meinung zuletzt richtig geändert, jetzt im Politischen? Und was hat Sie da überzeugt?
Ich weiß, wann Hans Mörter seine Meinung geändert hat.
Ja. Das ist natürlich heavy. Ne? Das ist dann auch in meinem Freundeskreis teilweise auch, kommt das nicht so gut. Aber wir ertragen uns, weil wir Freunde sind. Eine Freundschaft hält ein Disput auch aus. Ich habe letztes Jahr im Herbst mit dem Geschäftsführer des FC geredet. Ich habe mit vielen Klimaleuten geredet, zur Gloria Wiese. Ich habe mich letzte Woche mit dem Vizepräsidenten des FC getroffen, mir das Geisbockheim nochmal, den Organismus Geisbockheim auch erklären lassen und bin dann für mich zu der Entscheidung gekommen zu sagen, ja, der FC braucht Raum von der Gläuderwiese. Und das ist so.
Also der darf die Gläulerwiese bebauen, wenn es nach Ihnen
ja,
geht.
Aber ja, aber das heißt, in dem Umfang, da müssen wir noch drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall, ich hab die Sinnhaftigkeit erkannt.
Okay, Frau Feuser schüttelt den Kopf, hat die Sinnhaftigkeit noch nicht erkannt, aber auch an Sie die Frage. Also man lernt ja immer wieder dazu und denkt irgendwann mal, okay, da hatte ich einfach Unrecht. Oder das sehe ich mittlerweile doch anders, auch durch eine Ratsarbeit oder Ähnliches. Wo gibt's das bei Ihnen?
Also in Bezug auf Sachpolitik fällt mir gerade nicht kein wirkliches Beispiel ein, wo es aber es gab bestimmt welche. Aber ich glaube, was ich gelernt habe in den 5 Jahren ist, dass man manchmal, also das politische Geschäft eben doch nicht so leicht funktioniert, wie ich es vorher gedacht habe. So, und dass man immer gerne sagen kann, man ist kompromisslos, aber dass eigentlich Kompromisse auch die Kunst der Politik ist, das ist was ich gelernt habe. Und ich glaube, dadurch habe ich sozusagen mein politisches Handeln in ein Stück weit justiert sozusagen. Und bin in mancherlei Hinsicht verhandlungsbereit und habe gemerkt, dass man manchmal vielleicht auch ein bisschen was machen muss, was man selber jetzt nicht hundertprozentig gut findet.
Welchen Kompromiss haben Sie zähneknirschend dann mitgetragen? Vielleicht geht es da ja konkret.
Fällt mir gerade auch nicht ein, muss ich gerade passen. Vielleicht, wenn es mir einfällt, sage ich Bescheid.
Aber nochmal einen Blick zurück, dann auch an euch beide, ein bisschen abgewandelt, aber nur bei dir, Inga, zuerst vielleicht dein Fazit zu 10 Jahre Henriette Reker. In maximal 3 Sätzen hätte ich noch sagen müssen, aber.
Also ich sage erstmal was Positives. Klare Kante gegen rechts. Und das muss ich sagen, ist schon auch mein Fazit. Das hat sie wirklich durchgezogen bis zum Schluss. Und das habe ich auch im Rat erlebt, dass sie da sehr klar ist, dass sie sich auch nicht beeindrucken lässt von der pöbelnden Fraktion. Und das ist erstmal das Positive. Ich glaube, dass sie in manchen Dingen nicht die Konsequenz gezeigt hat, die sie gerne zeigen wollte, und dass sie sich in diesem Spagat zwischen den zwei doch ja sehr unterschiedlichen Parteien, von denen sie getragen wurde, dass sie diesem Spagat nicht immer gerecht werden konnte und da vielleicht auch ein bisschen immer verlieren musste, weil sie immer, also weil die beiden in vielen Punkten sich dann doch immer uneinig waren. Und ja, und dass sie die Verwaltung, glaube ich, also für 10 Jahre und angetreten mit ich krempel die Verwaltung und mach die handlungsfähig. Das wäre schön gewesen, wenn da vielleicht ein bisschen mehr bei Raum gekommen wäre. Aber ich will auch nicht nur Verwaltungsbashing machen.
Herr Mörter, Ihr Kommentar zu 10 Jahren schwarz-grüne Koalition im Kölner Stadtrat.
Zu Henriette Rieke darf ich nichts sagen. Nee. Okay, nee, das ist mir zu wenig, was da passiert ist. Das hat aber was mit der Stadtführung zu tun. Das heißt, die Verwaltung ist in einem Blockadestatus, nicht Blockadestatus, sondern das extremst frustriert. Also ich kenne da einfach viele, ich habe ja auch einen heimlichen Oberstadtdirektor an der Seite, weil sonst hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich ohne Partei brauche ich starke Verwaltungsleute an der Seite, und die habe ich.
Wer ist denn dieser heimliche Oberstadtdirektor, wo wir hier unter uns sind?
Weil wir so unter uns sind, sage ich das nicht.
Ja.
Weil der ist Beamter und muss bis zur Wahl neutral bleiben. Das würde den Kopf kosten. Das
okay, richtig, aber dann zurück kann. Zur Frage
aber,
gerne.
Ich finde das viel zu billig. Wir haben viel zu viele, also wenn ich denke, 362 Millionen Euro für eine Verwaltungsreform, die keine Verwaltungsreform war, die nicht funktioniert hat. Das Bashing gegenüber der Verwaltung, statt der Verwaltung einen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, Leute, wir trauen euch zu, Arbeitsfelder zu bearbeiten, und wir geben euch auch den Freiraum dazu. Das findet nicht statt. Ne? Das ist einfach ein Gängeln und ein Unterdrücken. Wertschätzung gibt es da. Keine Wertschätzung gegenüber der Verwaltung. Also da ist so viel schiefgelaufen. Und es geht darum, also es ist nicht geschafft worden, die Verwaltungsmenschen, das sind ja Menschen, die nicht alle doof sind, ne, wahrhaftig nicht, sie wieder zu aktivieren und ihnen Lust auf die Arbeit zu machen, das ist nicht gelungen und das ist falsch. Und dann die Fokussierung immer auf das, wie stehen wir groß da, ob das die Oper ist, ob das eine U-Bahn ist oder was auch immer, die Mikwa, 51 Millionen angesetzt, aktuell bei 190 Millionen, das ist alles schiefgelaufen und das hat Gründe. Das hat absolute Gründe, das kann man genau erklären, dass es nicht sein muss, dass der Haushalt in dieser fürchterlichen Situation ist, in dieser Minussituation, das hängt damit zusammen, mit dem Größenwahn, der einfach dilettantisch, absolut dilettantisch angegangen worden ist.
Haushaltssituation ist ein gutes Stichwort. Man liest natürlich jetzt im Wahlkampf sehr viel, ob auf Plakaten oder nicht auf Plakaten, auf Homepages etc. Es wird jetzt natürlich wahnsinnig viel gefordert, was man in Köln machen muss und machen sollte. Und da sind natürlich viele tolle Ideen dabei, die alle wahnsinnig viel Geld kosten. Aber die Stadt hat überhaupt kein Geld. Das heißt, realistisch läuft es darauf hinaus, dass eben nach dieser Wahl man eben einfach gucken muss, wo muss eigentlich auch gespart werden und was können wir uns künftig nicht mehr leisten. Das lesen wir jetzt nicht unbedingt auf den Wahlplakaten und auf den Homepages und deswegen die Frage an Sie, drei Dinge, die wir uns künftig nicht mehr leisten können in dieser Stadt, ganz ehrlich.
Wir können uns keinen Tunnel leisten, das ist total eindeutig, es ist eine Katastrophe, dass wir zwei Alternativen vorliegen haben und einfach uns entscheiden für die mit dem deutlich schlechteren Kosten-Nutzen-Faktor mit unabsehbaren Folgekosten, das ist gegenüber dem Haushalt dieser Stadt und deswegen auch gegenüber den Menschen dieser Stadt eine Verantwortungslosigkeit ohnegleichen. Also ich finde das wirklich krass, auch mit der Geschichte, mit dem Einsturz des Stadtarchivs, einen vollkommen nutzlosen Tunnel zu graben, der Milliarden am Ende wahrscheinlich kosten wird, ist wirklich etwas, was wir uns nicht leisten können. Wir können uns auch nicht leisten, immer neue Platz fürs Auto zu schaffen. So, das kostet die Stadt wahnsinnig viel Geld. Parkplätze unterhalten, Straßen unterhalten, sondern da müssen wir auf die Verkehrsmittel setzen, die auch nicht so teuer sind.
Neuer Platz fürs Auto wird ja gerade aber nicht geschaffen. Also die Parkplätze werden ja gerade im großen Stil entfernt.
Naja, also im großen Stil momentan werden gerade, das ist ja auch so ein Aufreger, momentan werden die Parkplätze entfernt, die die Rettungsfahrzeuge behindern würden. So,
sind das, aber Hunderte.
Das sind ja, hunderte nee, verteilt.
Die Frage war ja nur, was können wir, also.
Ja. Aber also ein Parkplatz kostet die öffentliche Hand sehr viel Geld. So.
Weil Sie sagten, neuen Raum schaffen.
Ja, es kommt ja darauf an, wen Sie fragen. So, ne? Also es gibt auch Parteien, die möchten gerne neue Parkplätze dazu bauen, weil sie finden, dass sie damit das Problem lösen. So, das waren jetzt nur zwei, aber nicht drei Dinge, aber die fallen mir ein, die wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Achso, und insgesamt Großbau, prestigeträchtige Großbauprojekte sollten wir uns vielleicht insgesamt einfach sparen in den nächsten Jahren.
Zum Beispiel auch eins von denen, die jetzt in Planung sind?
Naja, den Tunnel habe ich ja schon gesagt.
Oder eine Sanierung von Philharmonie und Museum Ludwig.
Ja, da muss man natürlich auch drüber nachdenken, das stimmt. Also mit der Oper haben wir natürlich auch eine Katastrophe sozusagen ohne Gleichen. Und wie wichtig dann eine Sanierung ist, an welcher Stelle, das muss man auf jeden Fall gut abwägen.
Hans, wo müssen wir den Gürtel enger schnallen? Welche Dinge können wir uns nicht mehr leisten? Bei dir ein bis drei Dinge.
Kultur weg, Soziales weg. Das ist ja die Tendenz.
Also das schneiden wir so raus.
Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also ich glaube, dass wir, ich habe jemanden, der war 4 Jahre im Haushaltsausschuss und ist so mein Haushaltskenner, der sagt, Ressourcenverteilung, also das heißt nochmal genau anzusehen. Ich glaube, wir können eine ganze Menge Geld erstmal einsparen.
Das ist aber nicht die Frage.
Okay, aber das ist es. Also, dann sage ich, das klassische Modell, wie man die Kölner Philharmonie und das Museum Ludwig saniert, darauf möchte ich verzichten. Und stattdessen frage ich Peter Bussmann, den Architekten beider Häuser, der jeden einzelnen Stein kennt, wie es denn funktioniert. Und der sagt ganz klar, die geschätzten 1 Milliarde Euro Kosten sind nicht nötig, das ist mit 100 Millionen Euro machbar. Also so, das heißt, ich verzichte auf den klassischen Ansatz, wie, das macht man immer so, und man weiß ganz genau, wenn 1 Milliarde Sanierungskosten angesetzt sind, sind es am Ende 1,5 oder 1,8 Milliarden, weil die Stadt das, ne, weil sie von falschen Prämissen ausgeht. Ich verzichte auch vielleicht auf deutsche Projektentwickler und sage, ich nehme die Projektentwickler aus London, denn die können 1:1 rechnen und bei denen kommt 1:1 raus. Das kriegen Deutsche anscheinend kaum hin. Deswegen haben wir ja diese Wahnsinnskosten bei fast allen Großbaustellen. Verzicht auf die Olympiade, keine Olympiade. Ne? Und den Tunnel natürlich auch, kein Tunnel. Ne? Also das heißt, dass wir uns anders bewegen, lernen und das geht und dass das Bereicherung für die Stadt dann erleben.
Stichwort Geld, da kommen wir auch zu deiner Kampagne kurz. Du hast angekündigt am Anfang, du brauchst 300.000 Euro für eine klassische Wahlkampfkampagne, ansonsten kannst du eigentlich nicht antreten. Jetzt hast du gar keine Wahlplakate, hast drauf verzichtet und sag, ja, natürlich außer dem Wahlplakat mit dem Fahrrad, mit dem du fährst und sagst, das ist nicht zeitgemäß. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz, war einfach die Kohle dann doch nicht da und warum sind Plakate aus der Zeit gefallen? Weil ich sag mal, nach der Logik hättest du ja dann eigentlich gar nicht antreten können.
Also ganz am Anfang musst du realistisch gucken, was brauchst du? Und das heißt, wenn ich ohne Partei brauche Geld für den Wahlkampf, ganz klar. Parteien, die größeren Parteien haben viel Geld. Ne? Ihr müsst auch gucken, wie ihr habt wenig Geld. Ihr müsst da auch anders gucken. Also das war erstmal die Grundvoraussetzung. Ne? Weil mir auch alle sagten, du brauchst eine Agentur und so. Und da habe ich aber ganz schnell, habe gelernt, auf meinen Bauch zu hören. Mein Bauch hat gesagt, ich will keine Agentur. Das passt nicht zu mir, auf gar keinen Fall. Und so, und da drehte sich die Nummer. Wenn ich keine Agentur habe, dann brauche ich Menschen, die für die Stadt brennen und für die Idee eines neuen Aufbruchs, eines Umbruchs. Und eines Breaks richtig. Und die sind mir alle vom Himmel runtergefallen. Das heißt, natürlich habe ich ungefähr 32.000 Euro Spenden gehabt. Und ich wäre mit Sicherheit auf 200 bis 300 Euro gekommen, wenn ich die Leute gefragt hätte, die ich sonst immer frage. Aber das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich im Augenblick zum Beispiel zwei eritreische Flüchtlingskinder in Kairo festsitzen habe, die ich aus dem Kriegskartum habe rausholen können. Und die muss ich finanzieren. Und das ja. Geld, also ich habe klar und deutlich gesagt, ich habe so viele Baustellen am Hals, die viel Geld kosten und dafür brauche ich das Geld. Und dafür frage ich. Und so, aber ich kann das ganze Geld sparen, weil so viele Menschen in dieser Stadt sind, die mitmachen. Und Wahlkampf läuft im Augenblick, läuft eher kreativ, nämlich über Social Media.
Das heißt, du hast 32.000 Euro, sagst du gerade, transparent hast eingenommen über das Crowdfunding, was du gestartet hast?
Nee, ich habe einzelne Leute gefragt.
Okay, aber du hast es
ja schon. Und dann gab es Leute, die 5 Euro gespendet haben, 10 Euro, 20 Euro, 25, 50, 100, die auch. Ne? Das sind Drittel ungefähr. Und 2/3 sind schon größere Spenden von Leuten, die gesagt haben, Hans, du musst das machen.
Jetzt gibt es natürlich vielleicht durchaus bei der politischen Konkurrenz Leute, die sagen, ja toll, jetzt nimmt der Hans Mörter uns in der Südstadt ziemlich viele Stimmen weg, kommt am Ende nicht in die Stichwahl und verhindert vielleicht am Ende, dass jemand, der politisch ihnen näher steht, also ich sage mal die SPD oder die Grünen, dann in die Stichwahl kommen. Was sagen Sie dazu? Also
ich sehe nicht, dass die Kandidaten, die wir haben oder Kandidatinnen, Köln wirklich verändern und werden und voranbringen werden angesichts der großen Herausforderungen, die wir haben. Ich sehe es nicht. Ich sehe, da täglich grüßt das Murmeltier, wird sich wiederholen. Und deswegen grätsche ich dazwischen. Ein System kann man nur verändern, wenn man von außen kommt. Das System in sich, aus sich selbst heraus, wird sich nicht verändern. Das ist mein Ansatz. Und ich sehe ja schon, dass andere Parteien meine Themen aufnehmen. Auf einmal reden alle von Housing First. Vom Züricher Modell ist auf einmal die Rede, wo ich schon seit 15 Jahren von rede. Auf einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit da. Und das finde ich, ist schon gelungen. Das ist schon eine gute Geschichte. Dann weiß ich, okay, kann man weiter zusammenarbeiten dran. Aber ich glaube, es ist nötig, dass das System unterbrochen wird, um sich neu zu sortieren. Deswegen gründe ich auch keine neue Partei, sondern ich sage, die Parteien, die wir haben, die sind okay, die sind da. Und ich sage dann, Leute, geht in die Parteien eurer Couleur und arbeitet da kreativ und engagiert mit, dass die Demokratie sich wieder erneuert und auf Menschen hört, wieder Menschen zugewandt ist und nicht auf das eigene.
Aber wer für Sie spendet, hat ja dann so ein bisschen Pokerprinzip, ne? Weil ich sage jetzt mal, bei Ihnen, Frau Feuser, ist es so, Sie wollen ja auch in den Stadtrat einziehen. Das heißt, wenn Sie nicht OB werden, dann hoffen Sie auf einen Sitz im Stadtrat. Das heißt, Sie werden da natürlich die Politik, für die Sie jetzt antreten, ja auch durchsetzen können. Das ist bei Ihnen natürlich anders. Wenn Sie nicht OB werden, dann war die Spende umsonst.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich habe Themen setzen können. Ich habe wahnsinnig viel in dieser Stadt kennengelernt. Menschen, Situationen, Projekte. Das ist für mich ein Riesengewinn, wo ich auch dranbleiben werde. Also ich nehme ganz viel mit und vor allem, ich kann ganz gut auch Backstage. Also das habe ich ja die letzten 37 Jahre in Köln gemacht, dass ich immer wieder Themen gemacht habe und mich eingesetzt für die. Also das heißt, meine Inputs in die Stadtgesellschaft, die bleiben. Die bleiben. Da mache ich weiter. Dafür habe ich ja meinen Verein. Ne? Also und genügend unterstützende Menschen auch. Also ich bleibe am Ball, so oder so. Also da ist nichts mit Verlieren.
Du betonst auch immer schon ganz klar, dass du ja jemand bist, der dann einfach sagst, ich komme nicht aus dem System. Ich bin jemand, der von außen kommt, der damit nichts zu tun hat. Du spielst auch Tennis, ne? Oder jetzt, um jetzt mal in der Tennis-Analogie zu bleiben.
Ja, aber beim städtischen Verein. Nicht bei der städtischer Platz und kein
das
Verein.
Sagen, das spielt ja keine, du kannst auch bei welchem Verein auch immer, das spielt ja keine Rolle. Aber ich sag mal, auch beim Tennis ist es ja so, ist dann nicht besser, das Spiel zu kennen. Also ist es wirklich ein Vorteil, dass du nicht wie Inga jetzt zum Beispiel, die weiß, wie es läuft, ist es wirklich für dich, empfindest du es wirklich als Vorteil, dass du im Prinzip komplett von außen reinkommst?
Ja, weil ich frei bin, weil ich absolut frei bin. Aber das System, das kenne ich, ne? Kirche und Politik, das ist das gleiche System von Blockaden, kirchliche Verwaltung das gleiche, da gibt es entweder die Frage, wie wollen sie das finanzieren oder das geht juristisch nicht, ne? Die Blockaden. Das erlebt gerade der Schneidewind in Wuppertal als Oberbürgermeister. Ich kenne aber genauso auch eine gute Zusammenarbeit mit Verwaltung. Also ne, dieses, ich sag mal, die Gemeinde Köln hat ein 6-Millionen-Haushalt, das ist natürlich wenig im Vergleich zu 6 Milliarden, aber das Grundprinzip ist identisch. Oder auch die Kirchenparlamente, das ganze Hickhack, was da stattfindet, die Mauscheleien, das Klüngeln untereinander, es ist alles sehr ähnlich. Du rennst ständig gegen eine Wand, das kenne ich. Und ich kann damit umgehen. Also lernt man einfach sehr viel und das kriege ich hin. Aber deswegen war es mir aber auch wichtig, gute Leute aus der Kölner Stadtverwaltung an meiner Seite zu haben. Ich kann die Verwaltung nicht. Ich werde es auch nicht lernen. Ich will es auch nicht lernen. Aber dafür brauche ich die es können, verlässlich und voller Vertrauen an meiner Seite. Und die habe ich.
Man kann das jetzt im Podcast nicht sehen, aber Inga Feuser runzelt die Stirn und hat sich das Mikrofon geschnappt. Warum?
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, so aus verschiedenen Gründen. Also erstmal frei bin ich auch und sind wir auch. Wir sind auch in keinerlei Klüngeleien verstrickt. Wir sind eine relativ junge, unabhängige WählerInnengruppe. Wir haben keinen Parteiüberbau, wir haben keine Landesebene, keine Bundesebene. Und haben auch keinen Oberstadtdirektor, den wir seit Jahren kennen, den man hier nicht nennt. Also haben auch nicht 100.000 Beziehungen und auch keine Großspender. Von daher würde ich sagen, das sind wir auch. Ich runzel so ein bisschen die Stirn, weil ich das ein Stück weit für ein ganz klein bisschen übertrieben finde, zu sagen, ich muss Verwaltung nicht kennen. Ich fange jetzt mal an, ein bisschen kritisch zueinander zu werden. Ich muss Verwaltung gar nicht kennen. Ich will das auch nicht lernen. Ich habe die Leute an meiner Seite, sondern ich glaube, natürlich muss ich als Oberbürgermeisterin das Verwaltungsgeschäft kennen und ich will jetzt auch definitiv nicht sagen, dass ich das so kann und könnte und sondern ganz viel dazulernen müsste. Und ja, es gibt eine Stadtspitze, die das zum Teil ja auch wirklich gut macht oder die das auch gut macht und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Aber ich denke schon, dass es durchaus von Vorteil ist, wenn man den politischen Betrieb auch kennt und den Verwaltungsbetrieb und wenn man ein bisschen irgendwie eine Vorstellung davon hat, wie es so läuft. Und in Politik und Verwaltung so. Und ich traue mich gerade gar nicht, aber 6 Millionen hat mich irgendwie gerade irritiert, die Zahl irgendwas. Das erscheint mir zu wenig. Unser Haushalt ist nicht nur 6 Millionen.
Ich rede vom Gemeindehaushalt 6 Millionen. Gegenüber dem städtischen Haushalt von 6 Milliarden.
Das hat mich gerade.
Die Grundprinzipien sind ähnlich.
Dann das war mein Stirnriss. Nee, unser städtischer Haushalt ist nicht 6 Millionen.
Aber du brauchst aber keine Sorgen machen. Also natürlich bin ich nicht ganz verwaltungsunerfahren, weil kirchliche Strukturen haben die gleiche Verwaltung, das gleiche System. Ein bisschen kenne ich mich damit aus. Ich habe die Strukturreform unserer Gemeinde in der Kölner Innenstadt durchgeführt und das war ziemlich heavy. Und das ging nur mit viel Wissen auch und viel Fingerspitzengefühl und harten Nerven.
Eine ihrer Forderungen ist, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder Verantwortung für die Stadt übernehmen. Das ist natürlich das, was, wo man sagen kann, ja, wäre irgendwie schön. Aber die Frage ist ja, wie wollen sie konkret die Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren? Zum Beispiel den Müll nicht fallen zu lassen und so weiter. Also das muss man schon konkret sagen, wie sie das jetzt gestalten wollen.
Brauche ich aber mehr als einen Satz. Also dahinter ist natürlich der Gedanke von Dr. Maja Göpel, den finde ich fantastisch. Die redet von der humanistischen Vision einer lernenden Gesellschaft. Das ist so die Überschrift eigentlich über das, was sie schreibt und sagt. Und das sollte man genau hinhören. Das Schlüsselwort sind die Bürger, Bürgerinnenräte und auch Schüler. Wir brauchen auch Jugendräte zwischen 16 und 22 Jahren. Die haben wir nämlich nicht. Jugendliche, Jugendring zählt jetzt, sage ich mal, nicht so. Ne? Also das brauchen wir ganz, ganz dringend, weil die gehen nicht in die Parteien. Ne? Die haben da keinen Bock drauf auf dieses System. Einzelne ja, aber die Masse nicht. Und die müssen wir anders einbinden, damit sie merken, dass sie ernst genommen werden. Bürgerinnenräte, die werden per Los gewählt, das ist die konsultative Demokratie. Da habe ich Harris Tiddens als einen meiner Berater an der Seite, der ist Experte drin. Das heißt, in Einheiten, Stadtteileinheiten von ungefähr maximal 12.000 Menschen wird es runtergebrochen. Das kann man um die Schulen oder Kirchengemeinden rum, kann man diese Größen festlegen.
Ich glaube, so detailliert.
Das ist noch detaillierter.
Detailliert brauchen wir es nicht.
Das,
ja.
Aber das heißt, die Bedingung ist, dass Politik den Menschen in den Stadtteilen wieder zutraut, selbst zu denken, sich einzubringen, ihnen einen Vertrauensvorschuss gibt. Und dann sind wir bei der Experimentierklausel. Also ich kenne mich ein bisschen inzwischen sehr gut aus. Also wir haben eine Menge Möglichkeiten. Es gibt gerade im Bundesgesetz, das neue Vorbereitung ist, die Region Köln wird Modellstadt dafür werden. Also das heißt, weite Spielräume auszunutzen. Experimentierklausel sagt, wenn zum Beispiel ein Bürgerinnenrat eine Idee hat, wie Bauen in diesem Bereich und Wohnen geht, dann muss dieser Vorschlag, und der begründet ist, dann muss dieser Vorschlag im Stadtrat beraten und auch beschlossen werden. Ja oder nein? Also ernst genommen werden. Und Experimentierklausel heißt, das ist in unserer Gemeindesatzung verankert, die ist möglich, wenn so ein bürgerliches, also ein demokratisches Verfahren entstanden ist, dann kann ich auch an die Regelwerke dran, die Bauen verhindern. Ne? Köln ist die Stadt mit den meisten Regeln beim Bau, ist der Hammer.
Wolltest du kurz was dazu sagen?
Wenn ich darf.
Ja.
Eifriges Nicken auch auf jeden Fall, während Hans Mörter gesprochen hat.
Ja, weil da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, dass Beteiligung auf jede Art und Weise etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und Demokratie hat ganz viel, habe ich von Marina Weißmann gelernt, mit Ownership zu tun. Dass der Raum, der um mich rum ist, das ist mein Raum, das ist mein Zuhause. Und nicht nur meine Wohnung ist mein Zuhause, sondern meine Straße ist mein Zuhause, mein Veedel ist mein Zuhause. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, mitzugestalten, wenn ich Mitspracherecht habe, wenn ich die Blumen anpflanzen darf und wenn ich die Menschen um mich herum kenne, dann will ich auch mitgestalten. Und dann ist das meine Straße und meine Baumscheibe und dann lasse ich auch keinen Müll fallen, weil dann ist das nämlich das, was wozu es gehört. Und in der Demokratie, dass wir Demokratie nicht mehr so sehr, und das machen manche großen Parteien und das stört mich sehr, als so eine Serviceleistung, du wählst und dann kriegst du von uns. So, und wir brauchen viel mehr wieder eine Demokratie, in der mitgesprochen, mitgestaltet wird. Und du hast die Jugendlichen schon angesprochen, das finde ich auch unglaublich wichtig, dass die Jugendliche beteiligen auf alle möglichen Arten. Und ich glaube aber, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wir haben in Köln eine unglaublich aktive und engagierte und vor allen Dingen auch kompetente Zivilgesellschaft. Wir haben so viele Organisationen, die sich für eine Verkehrswende, für Nachhaltigkeit, für soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort einsetzen. Und das ist eines der Dinge, die in dieser Verwaltung nicht gut funktioniert. Das habe ich jetzt in 5 Jahren an so vielen Stellen erlebt. Zivilgesellschaft fühlt sich in dieser Stadt nicht mitgenommen und nicht auf Augenhöhe behandelt.
Ich denke,
und,
den Ehrenamt.
Nee, lass mich bitte kurz ausreden. Und das muss sich ganz dringend ändern. Es gibt so viele Organisationen, die sagen, wir würden so gerne, wir haben die Expertise, und dann werden die so alle halbe Jahr mal kurz zu einer Stunde Gespräch eingeladen und dann dürfen die wieder gehen. Und das machen andere Städte ganz, ganz anders. Und das ist genau das, was auch mit Beteiligung und Demokratie und Ownership gemeint ist. So, und da müssen wir dringend was dran ändern.
Formale Bürgerbeteiligung heißt das Stichwort auch. Tegelwippen würde ich gerne einführen in Köln. Das ist das holländische Tegelwippen. Also dieses, wie gestalte ich meinen Stadtteil? Also entsiegeln zum Beispiel, dass entsiegeln möglich ist und die Flächen von der Bürgerschaft in diesem Stadtteil begrünt werden. Ganz tolle Sache.
Ingo, du hast jetzt gerade schon ganz viele Themenfelder auch angeschnitten und hast eben, glaube ich, schon kurz gesagt, ja, jetzt fragst du mich, was uns denn von den Linken unterscheidet. Bei mir war es eher so bei der Recherche, dass es sehr, sehr nah an den grünen Positionen ist. Vielleicht kannst du ganz kurz auch sagen, wo sind denn da die klaren Abgrenzungen? Sagen wir mal so, warum braucht es denn dann eine weitere Kandidatin? Haben die Grünen deiner Meinung nach versagt? Oder die Linke vielleicht sogar auch? Also wo ist da die Abgrenzung zu den...
Also erstmal braucht es in dieser Riege ja dringend eine weitere Kandidatin, oder? Also das war ja schon mal ganz wichtig. Das alleine ist schon Grund genug gewesen. In Köln ist es relativ leicht, weil Grüne, die 10 Jahre mit der CDU zusammen gestaltet haben, die sind halt relativ nah, also ne, mussten ja sehr weit irgendwie auf die CDU auch zugehen. So, und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wir sind auf jeden Fall in vielen Positionen konsequenter noch und grüner und nachhaltiger und denken die Dinge halt dann doch noch weiter und sind diejenigen, die dann sagen, nee, aber nein, die Schule darf nicht auf die Grünfläche. So, das geht nicht. Und wir möchten auch die Schule schützen und wir möchten auch keine Heizpilze im Winter von der Gastro oder so, ne? Also diejenigen, die dann schon an vielen Stellen das auch zu Ende denken. So, das wäre jetzt meine Antwort darauf.
Den Finger in die Wunde der Grünen dann legen. Wobei Kompromisse müssen sie ja auch lernen, haben sie ja gesagt. Also ohne Kompromisse geht's im Stadtrat nicht. Aber also was mich dann konkret interessiert, ich meine, mit wem stimmen sie denn dann im Stadtrat? Das werden ja wahrscheinlich vornehmlich dann doch die Anträge der Grünen sein zum Beispiel.
Ja, natürlich. Also es ist ja auch nicht zu bestreiten, es ist ja auch nicht schlimm, das zuzugeben. Natürlich haben wir große Schnittmengen. Wir haben große Schnittmengen mit der Linken und wir haben große Schnittmengen mit den Grünen und wir haben auch Schnittmengen mit Volt. Und vielleicht auch noch ein paar mit der SPD. So. Kommen wir aus derselben Richtung. Und wir stimmen natürlich, und wir würden uns total freuen, wenn wir irgendwie ein progressives Gestaltungsbündnis irgendwie hinkriegen. Und wir stimmen auch voll oft, wir stimmen immer für das, was wir richtig und sinnvoll finden. So. Und wenn wir den Antrag vom Bündnis und wenn es ein schwarz-grüner guter Antrag war, dann haben wir natürlich da auch zugestimmt und wir sind auch gemeinsam auf Anträge draufgegangen. Das muss man ja schon auch sagen, bei aller Divergenz hier in der Kölner Stadtpolitik, dass man auch immer wieder gut miteinander reden kann. So, und wenn man gemeinsam Dinge sinnvoll und gut findet, dann beschließt man die natürlich auch gemeinsam.
Eine Sache habe ich nicht verstanden. Es wird ja jetzt im Wahlkampf auch von Ihnen groß dafür geworben, dass man den grünen Gürtel zum Weltkulturerbe macht. Das war ja über den Winter aber schon Thema in Ausschüssen. Die Verwaltung hat davon abgeraten. Es gab keine Mehrheit dafür. Sie haben den Antrag irgendwann mal zurückgezogen. Warum versprechen Sie jetzt den Wählern, dass Sie nochmal was angehen, was eigentlich ja im Rat schon längst gescheitert ist, oder?
Nee, das ist auf der nächsten Ratssitzung. Also das steht jetzt, in der kommenden Ratssitzung steht das nochmal auf der Tagesordnung und es stimmt auch nicht, dass die Verwaltung grundsätzlich davon abgeraten hat, sondern es gibt Teile der Verwaltung, die im Grünflächenamt und so, die das durchaus sinnvoll und gut finden. So, und dann kann man halt kein Leistungszentrum mehr da reinbauen, wenn das erstmal Weltkulturerbe ist.
Das ist die Idee, die dahinter steckt.
Dann verliert es halt diesen Status wieder. Also das ist kein in den Brunnen gefallenes Kind, diese Idee, sondern das ist etwas, was wir sehr gerne weiterverfolgen würden, weil dieses Grünsystem in Köln ja tatsächlich einzigartig ist und das hat eine Weltberühmtheit. In der ganzen Welt gibt es Architekten und Stadtplaner, die sagen, boah, da in Köln dieses Grünsystem, das ist wirklich einmalig und das ist Adenauers Erbe und es ist traurig, dass ausgerechnet wir Adenauers Erbe jetzt hier irgendwie so sehr schützen müssen, aber dieser Grüngürtel gehört den Kölner BürgerInnen und nicht einem einzelnen privatwirtschaftlichen Verein und das muss so bleiben, weil dann kommt der Nächste und jetzt, wo der im Süden der Grünzug endlich vollendet wird, das haben sich Architekten aus ganz Deutschland gemeldet, Landschaftsarchitekten, die das gerne planen wollten, weil da Adenauers Erbe zu Ende geführt wird und so weiter und so fort. Und das ist einfach fantastisch und das wollen wir schützen. Und Grünflächen sind so wichtig für unsere Klimaresilienz, für gegen Überschwemmung, aber auch für die psychische und physische Gesundheit der Menschen. Und deswegen können wir nicht zulassen, dass dieser Grüngürtel ausverkauft wird.
Wir würden gerne nochmal am Beispiel Brüsseler Platz darüber sprechen. Es gibt ja immer mehr, Dinge in der Stadt, wo Anwohnerinteressen gegen Feierinteressen, gegen Interessen von jungen Leuten stehen, die auch gerne nachts draußen sind. Was wollen Sie tun? Wie ist Ihre Forderung? Wie ist Ihre Position, um dieses Dilemma sozusagen friedlicher miteinander zu verbinden und auch noch lösungsorientierter miteinander zu verbinden, als das jetzt der Fall ist? Frage an beide natürlich, aber gerne erstmal an Sie.
Ja, schwieriges Thema, finde ich. Also wirklich nicht nur schwierig, weil man immer jemandem auf die Füße tritt sozusagen und muss ich auch gestehen, eine Erfahrung, man sich immer angreifbar macht, so ungefähr, egal was man sagt, aber auch, weil Gerichtsurteile eben Gerichtsurteile sind. So. Und ich finde die Möglichkeit, dass junge Menschen oder auch generell Menschen sich im öffentlichen Raum treffen können, gemeinschaftlich, gemeinsam, Gemeinschaft erleben können, auch konsumfreie Gemeinschaft, nicht indem ich irgendwie in einer Kneipe ein Bier kaufen muss, sondern ich kann mich ohne Konsumzwang irgendwo treffen und mich gemeinschaftlich bewegen, das ist erstmal ein sehr hohes Gut. So, und das finde ich unglaublich wichtig. Und es gibt viele Studien, die sagen, es gibt zu wenig Raum für junge Menschen in den Städten. So, das ist einfach so. Und da müssen wir auf jeden Fall ran. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr hohes Gut. Und gleichzeitig sagt uns aber leider der, oder was heißt leider, ist natürlich auch richtig, sagt uns der Gesundheitsschutz irgendwie und hat ja eben das Gericht jetzt auch gesagt, Lärmschutz ist eben aber auch ein Menschenrecht, so ungefähr, weil es geht um unsere Gesundheit bei Lärm und das macht die Sache an dieser Stelle wirklich sehr, sehr schwierig. Jetzt haben wir am Brüsseler Platz eine Klientel sitzen, die sich da sehr, die da sehr energisch kämpft für ihr Recht, das sollen sie auch tun, aber die natürlich auch die Möglichkeit haben. Es gibt sehr viele Menschen, die leiden genauso unter Lärm, weil sie zum Beispiel an mehrspurigen Straßen leben, auf denen irgendwie Tempo 70 ist, die sich nicht wehren können. Also ich wünschte, wir würden den Lärmschutz überall in dieser Stadt so ernst nehmen wie am Brüsseler Platz. Und es ist halt überraschend, dass die ihn ausgerechnet da so ernst nehmen und an anderen Stellen halt komplett egal ist. Ich glaube, wir brauchen mehr Dialog zwischen den Menschen, die sich da aufhalten wollen und den Menschen, die da wohnen. Da sind die Fronten gerade sehr verhärtet. Wir müssen gemeinsam Lösungen suchen. Wir müssen Alternativen anbieten und das Gespräch suchen und gleichzeitig aber auch bei AnwohnerInnen ein Stück weit um Verständnis werben. Und ich hoffe, dass wir einen Kompromiss finden nach der Wahl.
Wie stehst du zum Entschuldigung, wenn ihr applaudieren wollt, könnt ihr natürlich kurz applaudieren. Das wollte ich nicht unterbrechen. Hans, wie stehst du zum Brüsseler Platz?
Pass pro Toto.
Ich kenne Menschen, die da gerne hingehen und ich kenne auch Menschen, die da wohnen. Und ich finde es auch nicht einfach. Ich wohne in der Nähe der Lotta in der Südstadt und lasse mir jetzt gerade schallisolierende Fenster einbauen in den Schlafzimmern.
Ist eine Punkrock-Kneipe, sage ich jetzt nochmal für alle, die nicht kennen.
Also es ist ein Szene-Treffpunkt und da sind im Sommer mal locker 200 Leute draußen und das auch bis 2:30 morgens. Ich käme nie im Leben auf die Idee, das Ordnungsamt zu rufen, weil das ein toller Ort ist und weil das schön ist, dass sich da Menschen treffen. Und dann muss ich eben gucken, wie ich damit umgehe. Aber wenn ich da wohnen will, mitten in der Stadt und das genieße, und es gibt Bewohner am Brüsseler Platz, die es genauso sehen, die diese ganze Diskussion ganz schwierig finden, weil die auch gerne mal auf dem Platz sind und auf einmal nach 22 Uhr dann nicht mehr dürfen, vor ihrem eigenen Haus stehen sein, treffen oder Stühle hinstellen. Ne? Also ich bin...
Daraus kann man ja nur ableiten, da muss man halt wegziehen, wenn es einen stört. Ist das die Position?
Nee, man muss lernen, damit umzugehen. Also bei der Ampelkoalition und auch bei der neuen Koalition ist in der Koalitionsvereinbarung drin, dass der eine Nachbar, die eine Nachbarin nicht mehr bestimmen kann, was passiert, dass ihm diese Macht genommen wird. Denn ich kann das sagen für die Lutherkirche, wir sind Veranstaltungsort, wir sind Kulturort und wir haben den einen Nachbarn. Fast jeder Kulturort hat den einen Nachbarn, manchmal sind es auch drei oder Nachbarinnen, ne? Und die zerstören, ersticken Leben, Kultur in unserer Stadt. Also von daher sage ich erstmal, wir brauchen einen Begegnungsraum und ich würde das aber begrenzen auf 24 Uhr und dann sagen so, dann ist aber auch Schluss. Ein Alkoholverbot finde ich einfach Halbseiden, das finde ich doof. Besoffen nicht, ist nicht gut, dann müssen wir auch mal gucken, wie ist das mit den Kiosken. Aber es grundsätzlich zu verbieten, finde ich falsch. Also Freiheit für die Menschen. Und vielleicht der Versuch, auch mal unter die Leute zu bringen. Also das machen wir, die Lotta-Leute zum Beispiel machen das auch, die Pächter. Die sagen, könnt ihr leiser reden. Die haken da immer nach, dass die Leute nicht laut lachen oder laut, so ganz laut reden. Manche Leute haben die Tendenz, die reden ganz laut, weil sie denken, alle sind schwerhörig. Also das sind Sachen, glaube ich, die müssen wir auch als Besuchenden von Plätzen lernen.
Besucher von Plätzen ist in dem Fall auch noch ein Stichwort für ein anderes Thema, was wir noch gegen Ende des Gesprächs nochmal ansprechen wollen würden. Brennpunkt, auch ein großes Thema im Wahlkampf, ist zum Beispiel explizit die Verwahrlosung und die Probleme am Neumarkt. Da würde uns natürlich interessieren, wie ihr beide zu der Situation steht, natürlich auch zu der Drogenproblematik und wie ihr die Sache lösen würdet. Vielleicht Inga zuerst.
Also erstmal war ich letzte Woche am Neumarkt, weil ich da für ein Interview hingebeten wurde. Und dann war da in diesem gelben Kubus, in diesem Platzprogramm, war da ein Kaffeeklatsch und da waren zwei Drag Queens, die sich über den letzten Gossip unterhalten haben. Und es gab Kuchen umsonst und es gab Kaffee. Und es war unfassbar toll. Und ich habe da gesessen und gedacht, wie fantastisch ist das denn? Ich liebe alles daran. Das war ganz groß und das ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung. Also ich glaube, wir haben ein bisschen Lösung gefunden. Lösung heißt nämlich erstmal, also ein Baustein, weil es gibt nicht eine Lösung und dann ist es weg, sondern wir brauchen Bausteine. Ein Baustein ist, dass dieser Platz aufgewertet werden muss und Aufenthaltsqualität bekommen muss, damit er belebt ist. Ich muss mich ja nicht wundern, wenn ich einen Betonplatz, der von einer vierspurigen Straße umrandet wird, in die Mitte einer Stadt setze, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn da auf einmal dann der Drogen-Hotspot ist. So. Und deswegen ist das ja auch erstmal ein stadtplanerisch hausgemachtes Problem, was wir da haben. So, das ist das eine. Das andere, was aber dazu kommt, ist, also ich finde es wichtig, dass wir uns da jetzt auch einfach genau mit Ruhe und Besonnenheit anschauen, was läuft da falsch und was sind die Ursachen dafür, dass es so ist. Und eine Ursache, da ist man sich ja offensichtlich einig, dass es so schlimm geworden ist in den letzten Jahren, ist ja das Crack. Weil nämlich diese Droge einfach dazu führt, dass die Süchtigen sich ganz anders verhalten, als das die anderen Drogen vorher getan haben. Das heißt, ich brauche alle 20 Minuten eine neue Dosis. Ich bin permanent draußen, ich bin permanent auf der Suche. Ich brauche immer wieder Nachschub, ich komme nicht zur Ruhe, ich bin die ganze Zeit im öffentlichen Raum. Deswegen funktioniert der Drogenkonsumraum, den wir da haben, der ist halt nicht auf Crack ausgerichtet. Der funktioniert einfach an der Stelle jetzt gerade nicht. Das ist dumm gelaufen, aber das konnte halt einfach vor 3 Jahren, 4 Jahren keiner absehen, dass diese Crackwelle nach Köln kommen würde. So, und dann ist ja jetzt an vielen Stellen dieses Zürcher Modell ja debattiert worden und das scheint ja auch ein vielversprechendes Modell zu sein. In der Stadt Zürich funktioniert das auf jeden Fall ganz gut und diese Mischung aus ein Angebot schaffen und die Bedürfnisse dieser Menschen auch ernst nehmen. Diese Menschen sind krank. Das ist eine Krankheit, eine Sucht. Ich kann doch nicht so tun, als würde ich da, also ich muss die schon auch als Menschen und als behandeln und wir reden da über, ja, also die Würde des Menschen ist unantastbar, egal ob er im Neumarkt auf Crack ist oder nicht. So. Und das heißt, ich muss auch Angebote schaffen und ich muss auch dafür sorgen, dass es diesen Menschen irgendwie gut geht und kann die nicht rauskarren. Und Angebote zu machen, die funktionieren und innerhalb eines großen Angebotes, wo ich auch duschen kann, wo ich was zu essen kriege, auch mal vielleicht die Augen zudrücken, wie es im Zürcher Modell ist, aber außerhalb streng zu kontrollieren, das scheint ja ein Lösungsansatz zu sein, der in Zürich gut funktioniert und da sollten wir dran arbeiten.
Und die auch schnell funktionieren, denn die Anwohner sagen jetzt, wie viele Jahre, Monate sollen wir noch warten, bis da irgendwas passiert, Herr Mörter?
Für mich ist das ein Versagen von Politik seit Jahrzehnten. Das Problem ist nicht erst seit Crack da, das haben wir vorher schon gehabt. Das heißt, da werden Menschen einfach nicht wahrgenommen in ihrer Situation. Jemand, der auf dem Neumarkt nur mal was unter sich lässt, der hat keine Toilette. Die Toilette, die es am Neumarkt gibt, wird für 130.000 Euro im Jahr bewacht, damit keiner drauf geht. Das ist so krank, es ist pervers und es geht völlig an den Menschen vorbei. Das Züricher Modell ist genau der Ansatz, aber der Drogenkonsumraum ist genauso pervers. Das ist ein Verrichtungsraum, das ist einfach, das ist krank. Da werden Leute in kleine Kästchen gepackt und schnell wieder raus, damit der Nächste kommt. Und dessen kann man das Ganze noch abspritzen. Ist sowas von unpersönlich, unmenschlich, wie da Menschen behandelt werden. Das heißt, wir brauchen die Aufenthaltsräume, ja. Und immerhin hat der Harald Rau hier das mit dem Sozialamt erkannt, okay, wir brauchen 4 Aufenthaltsräume. Es gibt Vision e.V. in Kalk hat es. Ne? Das ist eine tolle Örtlichkeit. Die kämpfen seit Jahren um jeden Cent, um überhaupt arbeiten zu können. Nicht gesehen von der Politik, nicht wahrgenommen. Ne? Kannte auch kaum einen, aber das sind die wahren Experten. Mit denen muss ich reden. Und das heißt, wenn der Sozialdezernent sagt, wir brauchen ungefähr 17 Millionen Euro jährlich für solche 4 Aufenthaltsräume, dann weiß ich genau, wie es aussehen wird. Es wird nicht funktionieren. Das reicht nicht pro 30 Millionen. Für den Anfang, für den Anfang. Und dann wird sich das Ganze aber auch runterbeamen. Aber erstmal muss ich wirklich investieren. Diese Räume müssen schön sein. Sie müssen Aufenthaltsqualität haben. Und es ist wichtig, nicht nur die Kleindealerei zuzulassen. Ne, da haben die Zürcher ja die gleichen Bundesgesetzgeben wie wir auch. Dürfen sie eigentlich nicht.
Die gucken weg, ja.
Der Schweizer sagt, ja, da sind wir wahrnehmen, frech und kreativ. Ne? So antworten die, der Dr. Staub von der Uni Zürich. Aber entscheidend ist, dazu gehört auch, dass Menschen Kokain bekommen, die schwer krank sind, und Heroin. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich diesen Schritt nicht mache, kann ich alles vergessen. Denn Kokain wird ein Teil der Crack-Leute, also das heißt, wird Crack zum Teil ersetzen. Gleichzeitig das Arbeiten am Substitut für Crack, die Schweizer sind da dran, und das sollten wir auch möglichst schnell tun auf einer Hormonbasis. Da gibt es Ansätze für, also das heißt aber vor allem die Menschen ernst zu nehmen in ihrer ganz beschissenen Not. Und dann verhalten die sich auch anders. Das funktioniert.
Jetzt muss ich wieder mit der Position um die Ecke kommen, aber einer muss es ja tun. Die Sache ist, weil du gerade meintest, die Menschen ernst nehmen. Und das ist auch total richtig und das finde ich auch super wichtig. Aber es ist doch genauso wichtig, die Menschen ernst zu nehmen, die sagen, ich traue mich nicht mehr über den Neumarkt. Oder mein Kind muss zur Schule über den Neumarkt gehen. Und das muss ja schnell und es muss ja in irgendeiner Art und Weise, es muss ja beide Seiten Verantwortung übernehmen. Es ist vollkommen klar, Menschen in einer Drogenabhängigkeit sind Menschen, die Hilfe bedürfen. Ich glaube, da sind wir alle und wahrscheinlich alle auch im Raum einer Meinung, aber trotzdem muss es ja auch um die Rechte und um die Ängste gerade der Menschen gehen, die, wie gesagt, sagen, mein Kind muss dahin zur Schule gehen, zur XY-Gymnasium.
Und die Geschäftsleute.
Die auch, aber die sind
die
ja
Eingänge.
Erwachsen.
Die Eingänge, das ist nicht lustig.
Ja, ja, aber du weißt, was ich meine, oder ihr wisst, was ich meine, und die Frage ist, wie man da schnell in irgendeiner Art und Weise dann auch auf die Bedürfnisse dieser Menschen eingehen kann.
Es ist ganz simpel, indem wir ganz schnell die Lösungen machen, die Zürich hergibt oder die wir aus unserer Obdachlosenarbeit kennen. Auch gute Aufenthaltsqualität für, da gehören ja auch Obdachlose dazu, sind ja nicht nur Junkies. Ne? Also das heißt, dass wir die Lösungen sofort, so schnell wie möglich umsetzen, dann ist der Neumarkt schön. Dann ist der Neumarkt sicher, weil die Situation weg ist. Die Situation ist dann gelöst. Aber das muss ich wollen. Die Kopenhagener zum Beispiel, ich hatte die mal gefragt, die Stadtentwickler, wie habt ihr das Kopenhagen so hingekriegt? Dann sagten die ganz einfach, wir haben es gewollt und wir haben es gemacht. In Köln fehlt das Wollen und das Machen. Das konsequente Wollen.
Einen letzten Satz noch dazu, Frau Feuser, dann biegen wir wirklich in die Schlusskurve ab.
Ja, ich finde es auch nochmal, also manche Sachen lassen sich ja wirklich auch einfach schnell lösen. Ne? Wir haben ja jetzt diesen Ansatz, dass wir da Räume geschaffen haben, die belebt sind und da kann ich auch mit meinem Kind drüber gehen. Ich bin froh, dass ich auch mal sagen kann, ich kenne nämlich jemanden, der mit Kindern in der Nähe des Neumarktes wohnt und die geht da auch mit ihren Kindern lang, gerade jetzt, wo da dieser Raum belebt ist, so. Und das Zweite ist aber auch, sowas wie eine Toilette ist einfach essentiell. Ne? Also wenn ich nicht möchte, dass Menschen sich in der Öffentlichkeit erleichtern, muss ich denen halt eine Toilette zur Verfügung stellen. Und wir könnten für das Geld, was wir für die Bewachung dieser Toilette, das ist absurd, könnten wir doch einfach jemanden einstellen, der einfach darauf achtet, dass die Toilette in einem guten Zustand ist, dann ist die für alle benutzbar. So. Und wir müssen diesen Menschen auch die Möglichkeit geben.
Aber dafür ist doch die Bewachung, dass das für alle benutzbar bleibt. Nee, und
das
nicht
ist Drogenraum. Nein, das ist ja schon auch dafür, dass bestimmte Menschen da nicht drauf dürfen.
Wobei, ich habe sie gefragt, das ist stinklangweilig, das Problem ist gar nicht da und ab und zu schließen sie für einen drogengebrauchenden Menschen auf, damit er nicht neben das Haus macht, aus Mitleid. Das ist einfach in den Mülleimer geschmissenes Geld. Mehr Toiletten, wir brauchen mehr Toiletten, aber für alle Menschen in der Stadt.
Okay, wir könnten noch unendlich viele Themen hier besprechen, seien es Toiletten, sei es der Wohnungsbau, sei es die Digitalisierung auch der Verwaltung. Aber die Zeit ist um. Wir haben nur noch einen letzten Punkt übrig und der heißt Köln-Quiz. Denn alle, die sich hier für das höchste Amt der Stadt bewerben, die müssen auch einmal zeigen, wie gut kennen sich in Köln aus. Und ich beginne mit der ersten Frage. Um welches mittelalterliche Türmchen in Köln rankt sich eine schaurige Sage?
Am Rhein. Scheiße, wie heißt es
jetzt? Am Rhein ist richtig.
Das ist diese, wo früher aufgespießt wurde, wo die runtergestürzt wurde in die Pfähle rein.
Ich bin so froh, ich dachte, ich habe keine Chance gegen dich.
Okay, aber wir sind nah dran, es ist Wegschnapp. Und die Sage geht so, dass im Mittelalter in dem Türmchen soll eine hölzerne Figur gestanden haben, ein Teufel oder ein Ungeheuer, so ganz genau weiß man das nicht, dass den Menschen die Wecken aus den Händen riss, wenn sie vorbeigingen. Frage 2.
Wir haben aber jetzt auch hier die wirklich Expertenfragen.
Absolut.
Was meinen kundige Kölnerinnen und Kölner, wenn sie von der Zigarre von Nil sprechen?
Ah, bestimmt dieser Finger, der da der da so reingeht, oder die Brücke, die da über den Nilahafen geht.
Das ist die Brücke.
Nee, ist ein Luftschutzbunker. Was? Ach, Quatsch. Das wusste ich natürlich, bevor ich das nicht.
Niemals.
Mit denen könnten wir auch was machen, ne?
Welchen Spitznamen, das sind natürlich jetzt religiös bewanderte Menschen, welche Spitznamen tragen gleich zwei Kölner Kirchen?
Zwei Kölner was?
Kirchen. Welchen Spitznamen? Ja. Ja, die haben denselben Namen. Also denselben Spitznamen.
Das ist wirklich ein Köln-Quiz für Profis.
Naja, ich merk's schon. Mhm.
Ich bin Protestant.
Ich auch. Richtige Antwort ist Zitronenpresse, nämlich St. Engelbert in Köln-Riehl. Und St. Anna in Köln-Ehrenfeld, ebenfalls wegen der futuristisch anmutenden Dachkonstruktion. Frage 4. Was ist die offiziell empfohlene Trinktemperatur für Kölsch? Und jetzt sind wir mal gespannt und hoffen auf richtige Antworten.
8 Grad, ja.
6 bis 8 Grad ist richtig, das heißt, der Punkt geht sonst an beide. Ja. Bitte in maximal jetzt einer Minute zum Schluss, warum sollte man Ihnen am 14. September eine Stimme geben? Herr Mörter.
Weil ich glaubwürdig bin und handeln kann.
Das war unter 10 Sekunden, okay. Wer bietet mehr? Frau Fäuser?
Weil wir von Gut und Klimafreunde bewiesen haben, dass wir ziemlich gute Ideen haben, dass wir die auch umsetzen können, weil wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander vereinen wollen, dabei die BürgerInnen in dieser Stadt ernst und mitnehmen möchten und weil wir die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt ganz fest im Blick haben und für deren Rechte kämpfen.
Das waren Inga Fäuser und Hans Mörter und vielen Dank dafür, dass Sie sich hier auch im Duell unseren Fragen gestellt haben. Und dafür bitte ich jetzt um einen herzlichen Applaus. Wir danken auch nochmal ausdrücklich allen Politikerinnen und Politikern, die sich in Köln im Stadtrat und in den Bezirksvertretungen ehrenamtlich engagieren. Das ist einfach etwas, was man, glaube ich, häufiger mal herausstellen sollte. Wir danken allen, die sich als OB-Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf abrackern, weil ich glaube, die meisten, zumindest die demokratischen Parteien, haben dafür Gutes für Köln im Sinn. Wir danken natürlich auch Ihnen dafür, dass Sie so ein großartiges Publikum waren und so lange hier geblieben sind in der Wohngemeinschaft. Und wir danken der Kölner Wohngemeinschaft, weil die sind großartige Gastgeber. Das ist ein toller Ort, an dem man auch außerhalb von politischen Diskussionen immer wieder zurückkehren kann. Kommen Sie gut nach Hause und vor allen Dingen gehen Sie wählen.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Mit K.